1-2, 1-2. Einen schönen guten Tag an alle Zuhörer zum The Social Entrepreneur Podcast. Mein Name ist Christoph Dillenburger und ich möchte dir und der Generation Y an meinem Beispiel zeigen, wie du deinen Weg als Unternehmer findest. Immer nach dem Motto, Unternehmer sein mit Herz. Hierfür ist es absolut egal, aus welchem Umfeld du kommst. Dieser Podcast soll den Menschen Kraft geben und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an.
Seit ich das erste Mal mit meinem heutigen Gast über einen gemeinsamen Podcast gesprochen habe, freue ich mich schon tierisch auf dieses Gespräch, da er der ideale Ansprechpartner ist, um über das System Schule zu philosophieren. Hier kommt seine Anmoderation. Seit nunmehr 15 Jahren engagiert sich der Lehrer und Bildungsaktivist Jürgen Möller zum Thema Lernen. So hat er bereits mehr als 100.000 Eltern auf seinen Seminaren und Vorträgen begeistert. Er selbst lebt mit seiner Frau Johanna und seinen zwei Töchtern in der Nähe von Köln und sagt über sich selbst, was mich antreibt, das große Ziel, dass jedes Kind gerne lernt und so das Beste aus sich herausholen kann. Dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt aus dem Magazin Schule. Hier jetzt bei uns im The Social Entrepreneur Podcast Jürgen Möller. Guten Morgen. Hi Jürgen.
Hi, vielen Dank für die Einladung und die tolle Anmoderation.
Kein Problem, gerne. Immer nach dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, wenn ich hier lese, dass du schon mit so vielen Eltern zusammengearbeitet hast, das ist ja in jedem Fall schon mal eine Hausnummer. Du bist selber Gründer der Jürgen Möller Akademie für Lernpotenzial. Lernpädagogik, genau. Was genau macht denn die Jürgen Möller Lernpädagogik? Nimm uns da mal mit, Jürgen.
Ja, also die macht ganz viel. Vor allen Dingen unterstützen wir mit einem tollen Team von Lernexperten die Kinder und auch die Eltern dabei, das Lernen und das Lernen zu Hause und das gemeinsame Lernen deutlich entspannter, harmonischer und letztendlich auch erfolgreicher zu gestalten. Das löse ich zum Beispiel über ganz viele Vorträge, die ich halte. Das heißt, ich werde von Schulen eingeladen, mache das seit 15 Jahren und halte dort Elternvorträge, wo es mir vor allen Dingen darum geht, auch die Eltern ihrer Elternpersönlichkeit stark zu machen, sodass sie mehr Verständnis haben für die Lernschwierigkeiten oder die Schwierigkeiten, die zu Hause auch mal auftreten, die kommunikativen Tretminen, in die man tritt, sodass ich dafür Input geben kann, weil das, was du in der Anmoderation sagtest, ist mir eben sehr wichtig, das liegt mir am Herzen, dass die Kinder wirklich angstfrei ihre vollen Potenziale wirklich auch leben dürfen und das finde, und das kann ich aus meiner Erfahrung als Lehrer sagen, in der Schule nicht immer optimal statt. Kann in dieser Institution, so wie Schule momentan ist, auch nicht stattfinden. Insofern habe ich das jahrelang Lehrer versucht, so die Schule von innen zu verändern. Das ist sehr schwierig, sodass ich jetzt eben Entscheidung getroffen habe, aus der Schule rauszugehen und die Akademie zu gründen und dort im ersten Schritt, ich sag's mal so, ein Pflaster auf die Wunde des Bildungssystems zu legen, sodass ich jetzt Kindern und Eltern Tools an die Hand gebe, um mit dem jetzigen Schulsystem besser klarzukommen, also dass ich ihnen versuche, das Lernen zu erleichtern. Mein großes Ziel ist aber tatsächlich ein anderes. Nicht, dass ich den Kindern Tools geben muss, um in diesem Schulsystem klarzukommen, sondern eigentlich muss sich das von dem Schulsystem ändern. Und dadurch Bewusstsein zu schaffen, und das ist so meine Aufgabe, vor allen Dingen auch auf den Vorträgen, das Bewusstsein bei den Eltern zu schaffen, dass da etwas nicht so ganz richtig läuft, dass Schule schon längst nicht mehr den Auftrag erfüllt, unsere Kinder glücklich zu machen und auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Da das Bewusstsein zu schaffen, dass Eltern sich auch nicht mehr zufrieden geben mit den Antworten, die Schule gibt, um so auch den Druck auf Politik zu erhöhen. Und das habe ich in den letzten Jahren durch die vielen Vorträge so, ja, diese Gedanken einzupflanzen und dass Eltern auch aktiv werden können, das ist so mein Auftrag.
Das hört sich sehr, sehr cool an. Lass uns da kurz noch mal ein bisschen konkreter reingehen. Das heißt, wenn jetzt ein Kind, mein Kind in Anführungszeichen, wenn ich eins hätte, mit schlechten Noten nach Hause kommt, bist du quasi der Ansprechpartner, der dann den Weg andersrum geht, nicht Nachhilfe mit dem Kind macht, sondern Nachhilfe wirklich mit den Eltern dann.
Ja, also es ist tatsächlich ein Familiending. Also zunächst erstmal Nachhilfe, das ist ja auch immer so das, was gefragt, was mein Lerntraining von Nachhilfe unterscheidet. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass man prüfen muss, ob Nachhilfe, teure Nachhilfe wirklich immer nötig ist. Meine Meinung in den meisten Fällen nicht. Wenn ich höre, dass Kinder jahrelang Nachhilfe haben, ist entweder die Nachhilfe schlecht oder das Bedürfnis, was das Kind wirklich braucht, eigentlich wurde nicht richtig erörtert. Denn die meisten Probleme, die unsere Kinder in der Schule haben, liegen nicht darin begründet, dass sie das den Lernstoff vom kognitiven Potenzial nicht verarbeiten und bewältigen können, sondern weil sie nicht richtig lernen und auch nicht richtig wiederholen. Teilweise auch nicht das Richtige lernen, aber das ist auch ein anderes Thema. Und da gibt es eben ganz viele Lernstrategien, Lerntechniken zu den Bereichen Motivation, Selbstorganisation, Lerntechniken, Prüfungsangst, all diese Bereiche, die letztendlich für die Kinder so relevant sind, die aber eben auf keinem Stundenplan stehen. Ja, manchmal gibt es so einen Tag Lernen als Projekttag, aber eine wirkliche Verzahnung im Unterrichtsalltag, um den Kindern das Rüstzeug zu geben, die Tools an die Hand zu geben, Lernstoff auch selbstständig zu erschließen, das kommt zu kurz. Und dann der konkrete Fall, wenn du jetzt mit deinem Kind zu mir kommen würdest, wir uns das erstmal ganz genau anschauen mit einer Lernanalyse, die ich in letzter Zeit entwickelt habe, wo es erstmal darum geht, was für eine Lernerpersönlichkeit ist denn mein Kind überhaupt, ja, weil das so entscheidend ist. Und diese Lernanalyse, die unterscheidet sich auch ganz stark von dem üblichen Lerntypen-Definitionen, die man sonst so gewohnt ist. Man kennt so den auditiven Lerntyp, den visuellen Lerntyp, so einen kinästhetischen. Davon habe ich mich ganz bewusst abgesetzt, weil erstens diese reine Verknüpfung an der Wahrnehmung ist erstens wissenschaftlich sehr umstritten. Zweitens finde ich die Aussagekraft von solchen Lerntypentests auch sehr, sehr gering. Denn ob ich nun über Augen, Ohren, Hände, Nase Lernstoff aufnehme, ich muss sowieso mit Einzelnen lernen. Ja, das Lernen sollte auch ausgerichtet sein. Und es geht also eher darum, wie verhält sich das Kind beim Lernen, zum Beispiel in Stresssituationen. Lernen ist für viele Kinder Stress. Auch dazu werden wir bestimmt noch einiges besprechen können. Und zu schauen, wie funktioniert das? Und die meisten Probleme, wie gesagt, liegen darin begründet, dass sie nicht richtig lernen. Das hat viel mit dem eigenen Lerntyp zu tun, dass meine eigene Lernerpersönlichkeit nicht zum Lernstoff passt. Wenn ich zum Beispiel versuche, gefühlsmäßig an Lateingrammatik ranzugehen, werde ich immer scheitern. Ja, weil Lateingrammatik nichts Gefühlsmäßiges ist. Ja, das heißt, da müssen die Kinder zum ersten Mal erkennen, was für eine Lernerpersönlichkeit bin ich und mit welchen Strategien kann ich dann ganz individuell den Lernstoff für mich selbst erschließen. Und ab dem Punkt beginnt also die Arbeit mit den Kindern, die ich dann starte.
Okay, super interessant. Ich habe mir vor kurzem, da habe ich auch schon in dem einen oder anderen Podcast drüber gesprochen, habe ich mir die Arbeit des Hirnforschers Professor Gerald Hüther angeschaut, ein deutscher Hirnforscher, der seine komplette Lebenszeit damit verbracht hat, ja, das Lernverhalten von Menschen unter den Prüfstand zu stellen und zu schauen, wie lernen sie denn am besten, woran liegt es, dass manche eben ja den Weg einschlagen, manche den Weg, und es eben nicht so ist, wie man ewig lang angenommen hat, auch noch in seiner Laufbahn als Hirnforscher, dass man mit einem gewissen IQ auf die Welt kommt und quasi schon die Würfel gefallen sind mit der Geburt, sondern der Mensch selbst ins hohe Alter noch immer weiter lernen kann, dann allerdings oft, oder zumindest geht es oft leichter, wenn da eine emotionale Komponente dabei ist. Umgekehrt gesagt, jetzt war das dann super faszinierend, nochmal zu sehen, dass jeder lernen kann, dass jeder mit Spaß lernt und da auch ja keine Grenzen gibt. Wenn ich mich jetzt selber in meine Schulzeit mal zurücknehme, kann ich mich daran erinnern, dass wir eben mal eine komplette Woche hatten, so eine Mottowoche, Lernen. Aber auch da, die Inhalte damals zumindest nicht sehr, sehr schön anschaulich vermittelt wurden, sodass ich daraus damals nicht viel für mich mitnehmen konnte. Vielleicht auch, weil die Komponente zu meinen Eltern gefehlt hat. Aber ja, super spannendes Thema.
Ja, schön, dass du Gerald Hüther ansprichst. Bin auch ein Riesenfan von ihm. Kann auch allen Eltern sein Buch Jedes Kind ist hochbegabt empfehlen. Das bringt auch, was ist immer so wichtig, Leichtigkeit auch in das Lernen zurück. Also ich erlebe die Eltern ja immer, dass sie sehr verunsichert sind. Die wollen alle immer nur das Beste für Kinder. Trotzdem kommt es eben zu diesen angespannten Situationen beim Lernen und da kann man natürlich eingreifen. Interessant ist eben auch, wenn es um Lerninhalte geht, dass wir 95% von dem, was wir früher in der Schule gelernt haben, inhaltlich vergessen haben. Ja, und dafür wurde damals so ein Riesenaufwand betrieben. Muss ich mir vorstellen. 95% wird vergessen. Das, was nicht vergessen wird, ist das, wie Gerald Hüther das auch mal sagt, der Lernstoff, der unter die Haut geht, der emotional berührt, der emotional packt. Ja, und das müssen wir natürlich wieder erlernen. Denn eigentlich wollen Kinder lernen. Also das Gehirn ist darauf programmiert, lernen zu wollen. Das Gehirn ist eine Lernmaschine. Und was war aber vor allen Dingen, wie haben wir denn früher als Kinder gelernt? Ja? Vor allen Dingen spielerisch, wir wollten die Welt entdecken, wir waren neugierig, ja? und wir wollten einfach lernen, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, weil es einfach Lernspaß macht. Das heißt, ursprünglich ist der Begriff Lernen total positiv geprägt. Ja? Wenn wir auch uns die leuchtenden Kinderaugen vorstellen, am ersten Schultag, wenn die Kinder stolz wie Wolle mit der Schultüte in der Hand den ersten Schultag erleben, dann sieht man, dass sie lernen wollen. Ja? Kinder wollen laufen lernen zum Beispiel. Ja? Und auch wenn sie tausendmal hinfallen, was kommt für sie nie in Frage? Aufzugeben. Ja? Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir Vorbilder haben. Vorbilder sind ein großer Treiber, weil alle auf diesem Planeten laufen und deswegen will man selbst auch laufen lernen und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Und das ist eben genau der springende Punkt, dass dieser eigentlich positiv besetzte Begriff Lernen nach und nach im System Schule negativ überschrieben wird. Und das sind genau die Erfahrungen, die du auch beschrieben hast. Denn wenn ich mit Eltern ins Gespräch komme und ich sage, dass ich total gerne lerne, also ich finde Lernen super, dann ernte ich erstmal ungläubige Blicke. Aber das macht tatsächlich so viel Spaß. Aber da muss man sich auch von diesen negativ prägenden Erfahrungen, die man selbst in der Schule gemacht hat, auch wieder entfernen. Bei uns, wie gesagt, wir wollten lernen, aber dann kam eben dazu, dass Lernen plötzlich mit Stress, mit Anstrengung, mit Ängsten, mit Erwartungen der Eltern, auch mit dem Gefühl, vielleicht nicht gut genug zu sein. Meine Eltern machen sich Sorgen, was ja kein schlechtes Gefühl ist, ja noch kein Druck, aber Kinder sind ja sehr feinfühlig, wenn die merken, meine Eltern machen sich Sorgen, dann kommen diese Fragen, ja, irgendwas stimmt nicht mit mir, meine Eltern machen sich Sorgen. Das heißt, Lernen wird negativ überschrieben und diese negativen Prägungen loszuwerden, ist sehr schwierig und das merke ich auch immer bei den Verunsicherungen der Eltern, dass sie es eigentlich gut machen wollen, aber eben dann auch nur das weitergeben, was sie aus ihrer eigenen Erziehung auch erlebt haben. Also sind ja auch nur ein Produkt ihrer eigenen Erziehung, machen das Elternsein meist auch zum ersten Mal und geben dann Dinge weiter, die schon damals aus wissenschaftlicher Sicht überholt waren und heute erst recht. Und da setzt dann auch.
Ja, auch gerade, dass du das nochmal ansprichst mit dem Generationenproblem, wenn man das Problem nennen will. Aber natürlich, wenn man mal ehrlich auf die Zeit draufschaut, ne, nach dem Krieg, das waren einfach andere Zeiten, da haben andere Dinge gegolten. Man musste oder man wollte Wohlstand aufbauen, man hatte andere Glaubenssätze, gerade jetzt in dieser modernen, globalen Welt, wo alles ja immer schneller, digitaler funktioniert, mehr als nur überholt diese alten Denkweisen. Aber jetzt auf dich als Person. Nimm uns mal mit in dein Leben. Wie sah denn dein Leben jetzt vorher aus, vor der Jürgen Möller Akademie für Lernpädagogik?
Wo soll ich anfangen? In meiner Kindheit oder in meinen Studien? Also grundsätzlich, also ich wollte tatsächlich seit der ersten Klasse wollte ich Lehrer werden. Das war komischerweise immer mein Traumberuf. Im Nachhinein, glaube ich, das konnte ich damals noch nicht so richtig einordnen, aber im Nachhinein mit Sicherheit auch lag ein Grund, dass ich es besser machen wollte. Also ich hatte das Gefühl, dass Schule Kinder nicht stark macht und nicht zu den Durchbrüchen verhilft, die mir so wichtig sind. Also das konnte ich damals natürlich nicht so einordnen, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das immer so der innere Antrieb war, Wissen weiterzugeben und ich das Thema Lernen einfach total spannend fand. Und habe dann im Prinzip auch mit diesem Fokus, ich will Lehrer werden, war es für mich die ganze Schulzeit klar, dass alles darauf ausgerichtet war, Lehrer werden zu wollen. Das heißt, auch alle Ferienjobs, die ich gemacht habe, waren irgendwie, oder alle Jobs, die ich gemacht habe, waren immer alle darauf ausgerichtet, so Nachhilfejobs auf Feriencamps zu arbeiten, auch im Studium, was das immer ausgelegt war. Und ich habe jahrelang Feriencamps, Lerncamps für Kinder organisiert in Deutschland mit vielen erlebnispädagogischen Elementen. Und und habe mir da im Prinzip durch diese Praxiserfahrung außerhalb des Studiums hat sich meine Lehrerpersönlichkeit geformt, weil das ist auch ein Bereich, da können wir auch stundenlang drüber sprechen, wie Lehrerausbildung im Studium stattfindet. Das ist sehr, sehr, sehr fachspezifisch, also man ist wirklich wird in den Fächern ausgebildet. Aber auch das habe ich dann mitbekommen, dass so die wirkliche Vorbereitung darauf, in der Lehrerpersönlichkeit zu wachsen, um mit den Anforderungen auch klarzukommen, die dann spätestens im Referendariat an die Lehramtsstellen gestellt werden, darauf werden die nicht vorbereitet. Also da kommt bei vielen eben der Praxisschock. Also es war zum Beispiel damals möglich, in meinem Studium, also mittlerweile hat sich vieles geändert, aber damals war es möglich, mit zwei gehaltenen Unterrichtsschulen in seinem ganzen Leben ins Referendariat zu gehen. Ja, man hatte 5 Wochen Praktikum im Grundstudium, 5 Wochen Praktikum im Hauptstudium. In diesen 5 Wochen musste man 1 Stunde selbst unterrichten. Der Rest war hospitieren oder freiwillig noch mehr Stunden machen. Und da gab es halt viele Kommilitonen, die dann gesagt haben, ich mache meine 2 Stunden und das reicht mir. Ja. Und die sind dann mit diesen 2 gehaltenen Unterrichtsstunden ins Referendariat gegangen und haben da erst gemerkt, okay, das ist doch eine ganz andere Herausforderung. Und die haben sich nicht wohl gefühlt. Und dann, ja, nach so einem langen Studium und auch den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ich habe mir das anders vorgestellt. Eigentlich bin ich gar kein guter Lehrer und mir hat das auch niemand zurückgemeldet, dass ich als Persönlichkeit nicht so funktioniere, dass ich mich selbst nicht wohlfühle. Und das merken Kinder natürlich. Das bekommen die erst im Referendariat zurückgemeldet. Und viele ziehen es trotzdem durch. Und das sind dann oftmals eben die überforderten Lehrer, die einfach ihre Passion nicht gefunden haben. Und das muss man eigentlich, wie gesagt, anderes Thema, auch früher zurückmelden. Ich bin in die Schule reingegangen, hatte total Spaß, dass ich endlich praktisch als Lehrer arbeiten durfte. Ja. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass Schule einen auch ausbremst. Das System so, wie es ist. Also ich habe in der Regel hoch engagierte Lehrer und Lehrerinnen, Kollegen kennengelernt, die alle mit dem gleichen Engagement, mit dem gleichen Idealismus auch sich den Lehrerberuf ausgesucht haben, in die Schule gegangen sind. Aber dann passiert etwas auch mit Lehrern im System Schule und das ist mit mir auch passiert, nämlich zu erkennen, dass man zwar gewisse Einflussmöglichkeiten hat, mit Kindern zu arbeiten, aber die institutionellen Zwänge für mich dann irgendwann zu einschränkend waren. Also wirklich was verändern zu können in diesem System von innen ist sehr schwierig. Ich habe mich auch jahrelang sehr erfolgreich gegen Verbeamtung gewehrt. Also ich habe mich nie verbeamten lassen, obwohl es mehrfach die Möglichkeit gegeben hätte. Mir war es immer wichtig, auch frei zu sein, mich an vielen Schulen auch bewerben zu können. Das ist, wenn du verbeamtet bist, erstmal sehr schwierig, überhaupt von Bundesland zu wechseln, weil ich eben verschiedene Erfahrungen machen wollte. Außerhalb von Schule, innerhalb von Schule, in verschiedenen Schulen, Brennpunktschule, Gymnasium, also Grundschule, alles dabei. Weil mir das immer sehr wichtig war.
Lass uns doch gerade kurz einhaken. Das war also nie in dem ganzen Weg für dich eine Option, sich verbeamten zu lassen als Lehrer und dann quasi ja abhängig zu sein oder befangen zu sein im System.
Ja, eigentlich nicht. Also klar denkt man darüber nach, dass das schon eine schöne Sache ist, weil es auch ein bisschen Druck nimmt, weil es ist also ich will jetzt gar nicht großartig über die Verbeamtung von Lehrern sprechen, ob das nun richtig oder falsch ist. Es gibt nur eine interessante Zahl dazu, dass 2/3 der jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, Lehrer werden zu wollen, dass sie sagen, sie möchten gerne verbeamtet werden. Und ich will das gar nicht werten, weil das ist ein Gefühl, was Sicherheit gibt. Und das brauchen viele Menschen. Wie gesagt, überhaupt keine Wertung. Die Frage ist nur, ob das die richtigen Anreize sind. Sind das dann die Lehrer, die wirklich das Feuer in den Kindern anzünden, wenn es eher Sicherheitsmenschen sind? Und natürlich habe ich auch dieses Gefühl, das Bedürfnis nach Sicherheit, auch für meine Familie. Insofern war das natürlich auch schon eine Überlegung. Auf der anderen Seite war es dann immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich löse mich jetzt von dieser Sicherheit, weil es gibt so viel im Bildungsbereich zu tun und so viele Möglichkeiten, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss. Und deshalb eben auch diese Projekte, die ich auch schon während der Schulzeit immer neben der Schule gemacht habe. Dann bin ich mal rausgegangen, habe mich dann in meiner Selbstständigkeit zum Beispiel auch immer noch ganz bewusst auf die eigentlich eher unbeliebten Elternzeitvertretungen beworben. Ja, also das heißt, ich wollte viele Schulen auch hier in Köln kennenlernen und das sind dann die Stellen für ein paar Monate, für ein paar Stunden, die die richtigen Lehrer sozusagen nicht haben wollen, weil keine Perspektive geben. Ich fand das immer ganz toll, einfach für ein paar Stunden mit 2, 3 Klassen in Schulen reinzuschnuppern, dort dann auch weiter als Lehrer zu arbeiten, aber dann nicht mehr komplett in diesem System aufgefressen zu werden, weil das hat mich dann wirklich auch zum Schluss in Berlin, Neukölln, an der Brennpunktschule wirklich aufgefressen. Also da wirklich zu merken, dass wie viel Potenzial da auch verloren geht. Und die Einflussnahme, die ich habe, eben auf Familien, auf Eltern, war mir da zu gering. Ich hatte zwar natürlich Möglichkeiten, in meiner Klasse etwas zu verändern, mit meinen Kindern, mit den Eltern der Kinder was zu machen, aber das reichte mir irgendwann nicht mehr. Und deswegen die Entscheidung, raus aus der Schule, mehr Menschen erreichen und da zu versuchen, von außen mit meinen Beitrag zu leisten, dass sich Schule, dass sich Bildung ändert bei uns in Deutschland.
Sehr, sehr cool. Auch gerade hier für die Zuhörer ein super geiles Learning oder so ein Golden Nugget, was du da von dir gegeben hast. sich eben nicht von Angst oder dem Sicherheitsgedanken leiten zu lassen, sondern sich mal ja, hinzusetzen und einfach mal ganz neutral faktisch zu analysieren, wie ist denn meine Situation? Ich bin Lehrer in einem Land, was Lehrer permanent sucht und braucht. So, ich werde meinen Weg gehen können, auch wenn ich mich nicht verbeamten lasse. Und in diesem Moment, meine Erfahrung, gehen dann ganz viele Türen auf. So, wenn man eben sagt, ja, ich gehe mit auf Sicherheit, ich lasse mich nicht von so einer Banalität in Anführungszeichen lenken und meine Entscheidung dadurch lenken, finde ich super geil. Nimm uns mal aber noch mit hier in deine Kindheit. Wie, aus welchem Elternhaus kommst du? Wie waren deine Eltern aufgestellt? Waren das auch Lehrer? Oft sagt man ja, Beamten bekommen Beamtenkinder, weil die diesen Lifestyle kennen und das alles so angenehm ist in der Familie. War das bei dir auch so?
Nee, also mein Vater war Diplom-Ingenieur, also ein sehr technischer Mensch. Meine Mama hat den Haushalt zusammengehalten, war Hausfrau durch und durch, war für uns Kinder da. Bin sehr wohlbehütet aufgewachsen in einem Elternhaus, was auch im Nachhinein jetzt auch mit den Erfahrungen, die ich jetzt in Berlin-Neukölln machen durfte, sehr privilegiert aufgewachsen, in dem Sinne, dass meine Eltern immer alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um mich zu unterstützen. Ja, aber wie ich eben schon sagte, auch sie haben eben aus Unsicherheit, kam aus einer Generation, Dinge weitergegeben, die mir das Leben schwer gemacht haben, obwohl es anders intendiert war. Also für sie lautete damals die einfache, mein Vater, die einfache Lebensformel, wer ein glückliches Leben führen möchte, der muss ein erfolgreiches Leben führen. Und wer ein erfolgreiches Leben führen möchte, der muss sehr gut in der Schule sein. Und mit dieser Lebensformel bin ich aufgewachsen. Und wenn ich an meine Schulzeit denke, und das ist ja schon sehr bezeichnend, dass ich über diese Phase auch sage, dass die Schulzeit ist, nicht die Kindheit, weil Schule war immer ein Thema bei uns. Das hing immer wie so ein Damoklesschwert über dem Familiensegen. Ja, das war immer, in erster Linie war ich Schüler und kein Kind. Und es gibt so eigentlich so zwei Bilder, die sich so in meinem Kopf so eingebrannt haben, wenn ich an meine Schulzeit denke und an meine Kindheit. Und das erste Bild ist eher ein Geräusch, und zwar das Geräusch vom Auto meines Vaters, wenn er abends nach einem langen Arbeitstag kurz vorm Abend erst in unsere Straße einbog. Ja. Wir wohnten in einer sehr ruhigen Wohngegend, am Ende einer Sackgasse, sodass ich das tiefe Brummen des Autos schon vom Weiten hören konnte. Und kurz war dann noch so die Hoffnung, vielleicht ist das Auto vom Nachbarn, aber kein Zweifel. Ganz plötzlich versetzt mich dieses Geräusch in einen ganz anderen Zustand. Nämlich nachmittags habe ich mit meinen Kumpels gespielt, durfte Kind sein, war fröhlich, und plötzlich habe ich Angst, ja, vor dem, was gleich kommt. Okay. Wir haben eine Mathearbeit verhauen. Und ich weiß, wie mein Vater reagieren wird. Also mit einer Mischung aus Enttäuschung, vielleicht auch ein bisschen Wut. Es gibt Vorwürfe geben, du hast ja gar nicht richtig gelernt, aber habe ich gelernt. Ja, vielleicht wird es auch Hausarrest geben, als ob mir das irgendwie die Freude am Lernen zurückbringen würde. Da sind wir wieder bei diesen negativen Erfahrungen. Ja, plötzlich Lernen assoziieren. Für einen kleinen Jungen, für den der Vater sein Held ist, ist es natürlich ein ganz schlimmes Gefühl, diesen Helden enttäuschen zu müssen, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das macht natürlich was mit einem. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein ganz anderes Bild, wo ich ganz losgelöst von irgendwelchen Schulproblemen meinem Vater im Garten spiele. Wir spielen Fußball, wir raufen, wir sind ein Team. Und solche Momente waren so selten, weil mein Vater eben so hart gearbeitet hat. Aber in diesem Spannungsfeld spielte sich meine Kindheit ab. Und das hat mich die ganze Zeit immer angetrieben, mich zu fragen, ob es dieses Spannungsfeld überhaupt geben muss, und wäre es nicht schön, Lernen nicht immer mit Streit, Stress, Anstrengungen für alle Beteiligten und Angst verbunden ist. Und wie gesagt, das hat mich die ganze Zeit immer angetrieben. Das hat mich dann so vom normalen Lehrer zum Lernexperten und Bildungsaktivisten werden lassen, weil mir das nicht mehr reichte, was Schule an Antworten bietet.
Sehr, sehr schön, sehr cool. Dann würde ich gerne mit dir jetzt in die Zeit vor der Gründung der Akademie gehen. Wie kam es, dass du dir selber gesagt hast, zum Zeitpunkt XY, so jetzt diese Akademie zu gründen, damit können wir jetzt einen Impact haben. Das ist genau mein Thema. Was waren so die Gedanken, die du dir im Vorfeld gemacht hast, dass es dazu kam?
Ja, die Gedanken waren im Prinzip natürlich auch mit einer Unsicherheit verbunden, aus einem sicheren Lehrerjob rauszugehen. Aber mit der Motivation, die ich gerade beschrieben habe, zu sagen, nein, das reicht nicht. Also ich bewundere alle Lehrer, die tagtäglich ihren Job in der Schule machen, das ist ein harter Job, das ist der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Aber dieses eigentliche Ziel, Systeme zu verändern, ein System zu verändern, das Kinder meiner Meinung nach nicht stark macht und nicht vorbereitet auf eine sich komplett verändernde Arbeitswelt zum Beispiel, da waren mir die Einflussmöglichkeiten dann nicht mehr groß genug. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr so für meine Fächer brenne, so das, was ich studiert habe und der Fachunterricht. Ich habe zum Beispiel auch Politik studiert und unterrichtet und mir war es dann, also mir ist das ja völlig egal, ob mir jetzt die Kinder irgendwie die Bundeskanzler in der chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können, weil es irgendwie im Lehrplan steht, so ganz überspitzt gesagt. Mir ging es um andere Dinge immer. Mhm. Kindern Partizipationsmöglichkeiten zu zeigen, wie sie an der Gesellschaft teilnehmen können, wie sie Gesellschaft verändern können, über Werte und Normen. Und cool. Dazu müssen wir erstmal eine Stärke entwickeln, sich selbst reflektieren können, aus diesem Tunnel auch rauskommen, dass es immer nur darum geht, in den Hauptfächern toll zu sein. Und ich sage auch den Eltern immer, eine 5 in Mathe, das ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Umgekehrt ist ein gutes Abitur auch keine Eintrittskarte für das Leben. Ja, und dass da mal bestimmte Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, auch mal aufgebrochen werden. Und dann war für mich eben die Überlegung, wie stelle ich das an? Wenn ich das nicht aus der Schule heraus machen kann, dann zu schauen, wie erreiche ich viele Menschen. Das habe ich ja in den Jahren schon bei den Vorträgen gemerkt, die ich so nebenbei gemacht habe, zu merken, okay, das ist ein Thema, das die Eltern interessiert. Auch die Art und Weise, wie ich Lernen sehe, wie ich auch die Kommunikation über das Lernen sehe zu Hause, dass die Eltern sehr viel rausziehen können. Und dann habe ich mich mit einem Partner zusammengetan, der gesagt hat, der glaubt an das Potenzial dieses Vortrags, er hat den Vortrag gehört und gesagt, das müssen alle Eltern hören. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ja, wenn du es für mich schaffst, weil ich bin ein Pädagoge, ich bin kein, also bestimmte Bereiche, da habe ich nicht meine Stärken und Akquise zum Beispiel, habe ich ihm gesagt, wenn du es schaffst, mir 30, 40 Vorträge an Schulen zu akquirieren, erstmal, dann glaube ich daran, dass ich viele Menschen erreichen kann. Und dann kann ich mich da als Speaker auch positionieren im Bereich Pädagogik, im Bereich Lernen. Und er hat es dann innerhalb von ein paar Wochen geschafft, direkt 200 Termine irgendwie zu vereinbaren. Sehr geil. Wo klar war, okay, der Bedarf bei den Schulen ist da und ich werde es auch nicht mehr alleine machen können. Das heißt, wir haben relativ schnell ein Team aufgestellt aus Pädagogen, aus Lernexperten, die dann eben meinen Vortrag auch in die Schulen gebracht haben. Das heißt also, ich persönlich, du hast eben die Zahl 100.000 genannt, was für mich auch eine unglaubliche Zahl ist, wie viele Menschen ich in Vorträgen erreicht habe. Bin auch jahrelang dann wirklich so mit dem Wohnmobil von Schule zu Schule gefahren, weil ich dann 120 Termine im Jahr hatte. So viel mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber mit dem Team insgesamt, also dieser Vortrag wurde schon von 250.000 Eltern gehört. Das heißt, da wirklich einen Impact bei den Eltern zu haben, dass sie merken, okay, da gibt es noch mehr als Mathe, Deutsch und Englisch. Es gibt das Thema Lernen. Es gibt auch andere Wege, um dem Kind die vollen Potenziale zu ermöglichen. Und deswegen überlegen, okay, das war der Schritt raus aus dem sicheren Lehrerberuf, zu sagen, okay, das funktioniert, das ist ein Thema, das alle interessiert und da kann ich was machen. Und das war dann, ging dann relativ schnell so eigentlich, ja, diese Entscheidung zu treffen und habe ich auch bis heute nicht bereut. Ja, also ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder in die Schule zurückgehe, weil ich das immer noch wirklich, ist ein wahnsinnig toller Job, wenn es nur darum geht, mit Kindern zu arbeiten. Da bringt auch noch andere Dinge, die ich nicht so spannend fand, also Gesamtkonferenzen und alles mögliche. Das ist jetzt nichts, was mich so wahnsinnig begeistert, aber das ist ja in jedem Job so. Auch jetzt in der Persönlichkeit gibt es Bereiche, die nicht meine Herzensthemen sind, die auch erledigt werden müssen, aber trotzdem die Chance zu haben, momentan auch jeden Abend wieder vor Eltern zu sprechen, die zu mir kommen, die offen sind, die neugierig sind für neue Wege, die auch eben spüren. Und das ist jetzt schon mehrmals durchgeklungen. Also du hast ja auch gesagt, also das Schulsystem auch ist ja einfach so, wie wir es kennen, wahnsinnig alt bzw. veraltet und da völlig gesellschaftlichen Bedingungen wurde das erschaffen. Und wenn es heute Schule nicht gäbe und sich Menschen zusammensetzen würden, kluge Menschen, und überlegen würden, wie müsste Schule aussehen, da würden die wenigsten auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie jetzt ist. Ja, weil sich die Welt einfach verändert hat. Und das hat mich schon immer als Schüler gestört, als Lehrer erst recht. Und deswegen auch mit einem Grund, da rauszugehen. Ich bin kein Politiker, deswegen auf der Seite kann ich nichts machen, sondern mir geht es darum, dann eher die Menschen zu inspirieren, darüber nachzudenken. Denn das liegt ja auf der Hand. Also außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt auf Fächern aufgeteilt. In der Schule ist immer noch auf Fächern aufgeteilt. Und ist auch so, dass das, was, und das muss man dann auch klar so ansprechen, dass vieles von dem, was in der Schule vermittelt wird, an Wissen, ist kein unnützes Wissen, aber es ist Wissen und es sind Kompetenzen, die jetzt schon und in Zukunft erst recht von Computern und von künstlicher Intelligenz schneller und effektiver gelöst werden können. Das, was künstliche Intelligenz und Computer aber in naher Zukunft nicht so schnell und hoffentlich auch nie hinbekommen werden und meiner Meinung nach auch tatsächlich nie hinbekommen werden, sind andere menschliche Kompetenzen wie Kreativität, Empathie, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Out-of-the-Box-Denken, lösungsorientiertes, strategisches Denken. Und genau diese Kompetenzen, die in der Arbeitswelt so benötigt werden, die finden meiner Meinung nach kaum Platz oder zu wenig Platz im System Schule. Das heißt, da gibt es auch schon in vielen Bereichen großen Switch. Also es gibt tolle Leuchtturmprojekte, tolle Schulen, die ganz anders arbeiten, die viel offener arbeiten, die sich auch davon lösen, dass es um eine reine Leistungsüberprüfung gibt. An einem bestimmten Tag um 10 Uhr wird nun das Wissen bei allen Kindern gleichzeitig abgefragt, was sie in den letzten 2 Wochen auswendig gelernt haben. Was sagt denn das aus? Ja, nichts sagt das über die Persönlichkeit und die Potenziale des Menschen aus. Und deswegen finde ich es ja auch so absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Milliarden dafür ausgegeben werden im Nachhilfebereich, um Kinder in Mathe von 5 auf 4 zu bekommen, damit sie einen Schnitt erreichen. Ja, aber dieser Schnitt definiert in unseren Köpfen immer noch den Wert oder die Leistungsfähigkeit eines Kindes. Dabei sagt dieser Schnitt, diese Note nur aus, inwieweit dieses Kind in diesem System Schule funktioniert. Nichts anderes sagt es aus.
Genau. Es gibt da so eine tolle Karikatur, ich weiß nicht, ob du die selber auch kennst, wo, ich nenne es mal, ein Lehrer an so einem Pult sitzt, hintran im Hintergrund ist ein Baum und vor dem Baum steht dann ein Elefant, ein Goldfisch, ein Glas, ein Affe, ein Vogel und der Lehrer sagt, alles klar, jeder von euch, der jetzt auf den Baum klettert, kriegt eine 1. So ist ja im Endeffekt unser Bildungssystem so. Es werden alle über einen Kamm geschoren. Wenn man dann auch in der Zeit zurückgeht und das Ganze mal hier analysiert, dann kommt man ja schnell dahinter, dass unser, wie du ja auch sagst, überholtes Bildungssystem aus der Preußenzeit halt stammt, wo es darum ging, eben nicht Kinder toll an das Leben heranzuführen und zum Freidenker zu erziehen, sondern idealerweise Fabrikarbeiter auch eben am Fließband zu produzieren, die eben nicht hinterfragen, die einfach so abliefern, wie eine Maschine. Nicht so toll, was das angeht. Ja. Du hast eben noch gesagt, Jürgen, du hast dann, korrigiere mich, wenn ich das falsch aufgeschnappt habe, du hast aus deiner angestellten Lehrerzeit dann aber schon Vorträge gemacht, ein Potenzial erkannt, dass die Resonanz gesehen bei den Eltern und dann gesagt, ey, das wäre doch eigentlich fahrlässig, daraus nichts zu tun, also nichts aufzuziehen, keine Akademie zu gründen im Endeffekt.
Sehr cool. Ja, das auf der Bühne stehen und über die Themen, die mich interessieren, für die ich brenne, zu sprechen, das mache ich seit 15 Jahren, das hat mir schon immer wahnsinnig viel gegeben und erst in der letzten Zeit habe ich auch erfahren, dass es da tatsächlich einen Beruf gibt als Speaker, dass man sowas nach Hause also auf der Bühne steht und über die Dinge, die einen bewegen, sprechen kann und dass es eine Berufsbezeichnung dafür gibt. War für meinen Vater auch wichtig, dass er, war natürlich erstmal ein bisschen irritiert, dass ich diesen sicheren Job aufgegeben habe und der braucht was Greifbares und jetzt ist auch ein Beruf ist, mit dem man auch Geld verdienen kann, ist er auch wieder ganz fein damit. Aber am Anfang, aber jetzt Fokus zu haben, ja, da gibt es da auch weiter lernen zu können, da weiter auch Selbstseminare zu besuchen. Also das, was ich am Anfang schon sagte, selbst lernen und dazu bleiben, das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass man auch weiterhin glücklich ist und fit bleibt und neugierig an die Dinge herangeht. Also wie gesagt, ich hätte mir persönlich nicht vorstellen können, 40 Jahre lang an einer Schule zu arbeiten, weil das für mich persönlich bedeutet hätte, und da kenne ich mich auch zu gut, das hätte was mit mir gemacht, nämlich auch, dass man sehr schnell sehr, sehr träge wird, glaube ich, ja, weil bestimmte Dinge dann eher ähneln. Insofern war es eigentlich im letzten Jahr, also eigentlich immer so, dass ich alle paar Jahre immer irgendwas Neues, irgendeinen neuen Input brauche, irgendeine Herausforderung. Aber es hat erstmal gedauert, mich auch von diesem Sicherheitsdenken zu lösen. Also, weil ich Angst hatte, okay, was mache ich als nächstes? Kann ich meine Familie ernähren? Kann ich mich ernähren damals, als ich noch keine Kinder hatte? Aber sich davon zu lösen und darauf zu vertrauen, dass man mit der Begeisterung für ein Thema irgendwo immer etwas findet, wo man anpacken kann, wo man was tun kann, das lässt dann frei werden und das setzt Energien frei und deswegen, also ich arbeite mit Sicherheit viel mehr als früher, also wo man das, ja. Als die Belastung als Lehrer schon sehr, sehr hoch war, aber ich arbeite mit Sicherheit viel mehr, aber es fühlt sich nicht so an.
Ja, wenn man da eben in diesen Flow reinrutscht, dann gehen viele Dinge auch von allein. Ob das eben diese Türen sind, von denen ich eben gesprochen habe, die sich öffnen, oder ja, die Arbeit, die dann so sich von selber erledigt, mehr oder weniger. Ich vergleiche das immer mit dem Zustand in sich und sein Leben wieder verliebt sein, wenn man dieses Flow-Erlebnis entdeckt, was du da eben in der Akademie hast. Darüber hinaus, du hast ja eben noch was anderes angesprochen, und zwar diese Ohnmacht, die du gespürt hast in diesem angestellten Lehrerverhältnis, nichts mehr Neues lernen zu können. Ich selber kann da von mir auch erzählen, ich hatte ja auch so ein Erlebnis, konnte aber am Anfang noch gar nicht beziffern. Das kam dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung und viel Arbeit an meiner Person selber, dass ich dann den Weitblick für diese Dinge hatte. Aber nach 4, 5 Jahren im angestellten Verhältnis bei einer Versicherung, in meinem Fall jetzt, war ich da auch an dem Punkt, dass ich sag oder gesagt habe, ich weiß jetzt, wie man Vertrieb macht, Akquise macht, wie man die Verträge beantragt und das alles drumherum regelt. Da ist jetzt nicht mehr so viel, was ich irgendwie noch lernen kann. Und wenn dass das Ende der Fahnenstange dann in dem Feld erreicht ist, wenn ich dann nur mal von mir spreche, die Motivation geht weg, die Leistung geht weg und man verliert sich so in diesem Strudel vielleicht auch noch von Selbstmitleid. Dementsprechend glaube ich für jeden Mensch ganz, ganz, ganz wichtig, eben nicht nur für Kinder, immer wieder da an sich selber zu arbeiten und weiter zu lernen, damit es eben auch nach vorne geht. Wie gesagt, damals konnte ich das nicht beziffern, was mich da so aus der Bahn geworfen hat, weil vorher, all die Zeit vorher war für mich immer, ich liebe meinen Job, ich gehe gern dahin, ich habe eine redliche Arbeit, vielleicht auch mit einem sozialen Engagement, weil wenn ich nicht über Berufsunfähigkeit mit meinen Freunden spreche, dann macht es keiner, wenn denen dann was passiert. All diese Dinge, aber das ist ganz, ganz schnell danach nochmal versagt.
Und es ist auch so wichtig, was du sagst, selbst jetzt schon zu erkennen, dass es wichtig ist, sich fortzubilden, zu lernen, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was jetzt gerade herrscht. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher und politischer Auftrag. Deswegen ist es auch so wichtig, das mit den Kindern schon zu thematisieren. Denn auch das ist ein Bereich, den ich fahrlässig finde, dass Politik die Menschen momentan auch nicht darauf vorbereitet, auf diesen unglaublichen Wandel in der Gesellschaft. Also das, was gerade passiert an Digitalisierung, es ist nach der Industrialisierung einfach also noch viel größere Welle. Und ich glaube, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, was da wirklich mit uns passiert, weil wir auch so in diesem Sicherheitsglauben sind, eine Wohlstandsgesellschaft und Angst vor Veränderung. Also unser Gehirn ist ja immer in so im Überlebensmodus, will Energie einsparen. Deswegen tun wir es auch mit Veränderungen so schwer, sich mit auseinanderzusetzen. Und dass man den Menschen auch sagen muss, es gibt verschiedene Studien, die einen sagen 20, 50, andere sagen 80% der Jobs, die es jetzt gibt, werden wegfallen. Die werden nicht mehr benötigt. Und das Menschen zu sagen, das will ja auch keiner hören, du bist austauschbar, du wirst nicht mehr gebraucht, das ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Botschaft. Ja, aber ich habe letztens wieder gesehen, dass
Menschen auch schon identifiziert.
Die ersten Blinddarm-Operationen von Computern gemacht wurden, von Robotern. Ja, also das heißt, selbst High-Potential-Jobs werden irgendwann wegfallen. In vielen Bereichen ist es sogar sehr gut, dass sie wegfallen. Auch das ist so ein Switch, den man im Kopf mal vornehmen muss. Also wenn man zum Beispiel darüber, es wird ja mal gesprochen, das erste Mal ja Taxifahrer zum Beispiel wird es nicht mehr geben, wenn es das selbstfahrende Auto gibt. Es gibt es schon längst und es wird in den nächsten Jahren wird das völlig normal sein für uns. Und dann wird es keine Taxifahrer und Busfahrer mehr geben. Und das auf der einen Seite auf der ersten Ebene für uns erschrecken, weil wir denken, oh Gott, dass Menschen ersetzt werden und jetzt durch Computer. Nur das Interessante dabei ist ja, dass es irgendwann unsere Sichtweise so sein wird, dass wir sagen, es ist richtig gut, es ist zwingend nötig, dass da keine Menschen mehr sitzen im Taxi. Denn rein statistisch gesehen ist es einfach viel, viel gefährlicher, wenn da ein Mensch sitzt, als ein Computer. Das heißt, es wäre fahrlässig, wir würden mit der Gesundheit von Menschen spielen, wenn das weiter Menschen machen würden. Ja, das ist einfach so. Und da die Menschen auch vorzubereiten, dass sich etwas ändern wird, dass viele Jobs wegfallen werden. Das heißt, dass die Kreativität noch viel mehr gefragt, diese Kreativität, Lösungen zu finden, sich selbstständig zu machen, in den Gebemodus zu kommen, für andere Menschen was Gutes zu tun, weil das sind Jobs, die Zukunft haben und darauf werden unsere Kinder nicht vorbereitet. Aber das ist das, also wir werden dann auch die Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen wird in einigen Jahren eine ganz andere Dynamik bekommen, weil wir in der Gesellschaft gar nicht drum rumkommen. Mhm. Das heißt, Menschen nicht arbeiten wollen, dass die Menschen nur, weil sie ein Grundeinkommen haben, sich damit zufrieden geben. Es gibt immer Leute, die mehr möchten, die auch mehr Geld verdienen möchten, die dann aber losgelöst und befreit von dem Druck, die Miete nicht zahlen zu können, die Versicherung nicht zahlen zu können, die Krankenkasse nicht bezahlen zu können, dann erstmal schauen können, genau an den Punkt zu kommen, an dem du warst vor ein paar Jahren, an dem ich bin, zu gucken, was möchte ich in meinem Leben wirklich machen? Welcher Job erfüllt mich mit Sinn? Weil wir Sinn Menschen sind, wir sind Sinnwesen und versuchen nach Sinn zu streben. Und das heißt, dass durch das bedingungslose Grundeinkommen, was meiner Meinung nach kommen wird, es gibt keine andere Möglichkeit, diese Veränderung aufzufangen, dass das eine Chance bedeutet, dass die Menschen frei werden und kreativer werden und eher dem nachgehen, was ihrer Passion, ihrer Berufung entspricht. Umgekehrt von unserer Seite bedeutet das aber auch, dass Jobs, die auf den ersten Blick nicht so beliebt sind, nicht so nachgefragt sind wie in der Altenpflege, dass sie eine ganz andere Wertigkeit bekommen, weil um Menschen in diese Jobs zu kommen, Jobs müssen ja aber besser bezahlt werden. Ja, sonst tut sich das keiner an. Also da wird vieles in Gang kommen, was ich auch noch gar nicht als einfacher Lehrer nicht einschätzen kann, was wirklich ökonomisch wirklich alles bewirken kann. Aber für mich vom Gefühl her ist es so, dass da gerade so wir in einer ganz spannenden Zeit sind, dass sich sehr, sehr viel ändert im Arbeitsmarkt. Und deswegen auch der Grund, schon ganz früh anzufangen, bei den Kindern diese Stärke zu entwickeln, auch kreativ zu sein. Ich habe in meiner in Berlin in meiner Schule zum Beispiel auch mit meinen Schülern so ein kleines Start-up gegründet. Ja? Wir haben da eine kleine Firma gegründet und haben individualisierte Armbänder produziert. Ja? Das war für meine Schüler eine ganz, ganz neue Welt, weil die das so nicht kannten. Wenn überhaupt, kannten sie aus ihrem Umfeld mit ihren Eltern, dass sie angestellt sind. Wenn überhaupt. Viele von denen, also 95% waren von Transferleistungen abhängig, also Hartz-IV-Familien. Und ihnen dann so eine Welt vorzustellen, wo es dann bewerben muss für eine Marketingabteilung, für eine Personalabteilung, für Produktion, für Geschäftsführung und zu merken, was das für Energien freisetzen kann, eigene Ideen umzusetzen, kreativ zu sein, etwas zu produzieren, etwas Schönes für andere zu machen und damit auch Geld zu verdienen. Das war ein super Projekt, was ihnen wahnsinnig viel gebracht hat, weil es ihnen einfach neue Perspektiven eröffnet hat.
Ja, es hört sich auch super, super toll an, wenn ich mir das nur vorstelle, wie da eben ein Lehrer mit Plan, mit ein bisschen einer größeren Vision als wir lernen jetzt alle Bundespräsidenten der Reihenfolge nach auswendig und wer das nicht schafft, der kriegt eine schlechte Bewertung. Super toll. Auch die Sachen, die du im Vorfeld gesagt hast, Jürgen, also ich glaube, da gerade als Lehrer bist du da derzeit schon mit voraus, aber du gehst da voll mit, weil all diese Dinge, die habe ich mir hier in Wirtschaftsberichten, in Gesprächen mit anderen tollen Leuten eben auch so schon anhören können, dass wir eben von einem bedingungslosen Grundeinkommen stehen, dass die neue digitale Revolution und maschinelle Revolution eben viel streichen wird, aber das gar nicht so schlimm ist, wie es jetzt die meisten Menschen noch offen tragen. Ich habe eben angerissen, viele sind auch mit ihrem Job identifiziert und haben deshalb ein Riesenproblem. Viele haben Karriere gemacht in der Steinkohleindustrie und haben damit jetzt ein Problem, wenn jemand sagt, ja, eigentlich ist es gar nicht so cool, wenn wir hier Hambach abholzen und dann noch weiter Braunkohle in die Luft blasen. Also gibt es viele so Situationen, die da schwierig sind jetzt noch, aber wo ich auch wie du in der Zukunft sehr, sehr positiver Dinge bin. Dann lass uns mal schnell drüber sprechen, wie kann ein Lernen wieder jedem Kind Spaß machen, gegebenenfalls sogar jedem Erwachsenen?
Ja. Da sind wir gerade bei dem Punkt Individualität. Jedes Kind, jeder Mensch lernt anders. Jeder hat andere Zugänge zu lernen und die erstmal für sich selbst zu entdecken. Über zum Beispiel so eine Lernanalyse, die ich immer mit den Kindern mache, das ist erstmal der erste Schritt, weil ich immer merke, dass es für die Kinder sehr entlastend ist, etwas über die eigene Lernerpersönlichkeit zu erfahren, dass es eben nichts mit Intelligenz zu tun hat und es auch gar keinen Sinn macht, sich mit anderen zu vergleichen. Sondern ich eben weiß, ich habe da meine Stärken, meine Schwächen, aber wenn ich an diesen Schwächen arbeite, kann ich zum Beispiel auch extra stolz auf mich sein. Also einem Kind das Bewusstsein zu geben, ja, gerade weil du jetzt vielleicht nicht so der logische Mensch bist, mit logisch abstrakten Lernstoffen nicht so gut klarkommst, kannst du extra stolz auf dich sein, wenn du dich dem widmest, und dann ist es viel mehr wert als jemand, der sowieso immer nur eins in Mathe schreibt. Das heißt, deshalb mal als Grunderscheinung. Wir können über so viele Dinge reden, was das Lernen vereinfacht. Wir können auch über Schulen, also über Architektur sprechen. Also allein was, wie Schulen aussehen bei uns. Das sind doch keine freudigen Orte des Lernens, ja. Es ist eine Schande, dass sowas in Deutschland möglich ist, wie unsere Schulen aussehen, und auch wenn ich ein Fan von Digitalisierung bin, aber ich bin auch völlig der Meinung, dass man zunächst erstmal auch die Toiletten vernünftig reparieren soll. Also da sind lange Gänge in den Schulen, die sofort suggerieren, es gibt kein Entrinnen, ja, es ist überall Beton, es ist nicht schön, es macht keinen Spaß. Also alleine da muss ich etwas tun, dass es freundliche, offene Lernorte werden, zu denen die Kinder gerne lernen. In so einer Umgebung macht Lernen keinen Spaß. Es gibt andere Umgebungen, und das sieht man zum Beispiel auch auf dem Seminar, auf dem wir uns kennengelernt haben, das Lernen in einem anderen ganz anders stattfinden kann und eine ganz andere Wirkung hat. Das heißt, an diesen Bedingungen können wir arbeiten. Die Inhalte müssen so optimiert werden, wie, das haben wir eben schon, dass die Inhalte unter die Haut gehen, dass sie emotionalisieren. Und da gibt es ganz spannende Projekte, zum Beispiel in der Evangelischen Schule Zentrum Berlin, die mit Lernbüros arbeiten, die auch mit Herausforderungen arbeiten. Also ich finde es ganz toll, wenn Schulen in Projekten mit Herausforderungen arbeiten, dass die Kinder am Anfang des Schuljahres eine Herausforderung bekommen oder als Gruppe zum Beispiel eine Wanderung von Berlin nach Rom zu organisieren. Und dann müssen die Schüler sich organisieren und die Lehrer sind nur noch Lernbegleiter. Das ist also auch eine neue Rolle des Lehrers. Also der Lehrer wird nie überflüssig werden, weil er mit seiner Persönlichkeit natürlich das Lernen und die Gruppe prägt. Trotzdem wird sich oder müsste sich die Rolle ändern, vom Lehrer hin zum Lernbegleiter, also nicht der Lehrer, der komischerweise ganz viele Fragen stellt, obwohl er alles weiß. Aber so ist ja gebaut. Anstatt auch diese Hierarchien aufzulösen. Das macht das Arbeiten als Lehrer auch viel, viel spannender und viel, viel leichter, sich auf die Ebene von den Schülern zu begeben und nicht mehr, dass die Schüler nicht mehr diese Hierarchien spüren, was natürlich auch was mit Macht zu tun hat, weil der Lehrer letztendlich derjenige ist, der Noten gibt. Und sich da auf eine ganz andere Ebene zu begeben, das kann das Lernen auf jeden Fall fördern. Also ich merke das zum Beispiel auch dann immer bei dem Thema Digitalisierung. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Digitalisierung, nur weil es Digitalisierung ist. Es ist also ein schlechtes Schulsystem, das digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem.
Absolut.
Aber trotzdem bietet es Chancen. Chancen vor allen Dingen da, dass es immer darum geht, die Kinder da abzuholen, wo sie sich befinden. Ja? Und die befinden sich in diesen Welten. Deswegen können wir das aus Schule nicht ausschließen. Wenn wir digitale Medien aus Unterricht ausschließen, wird Schule als Museum wahrgenommen. Ja, es hat nichts mehr mit der Lebensrealität des Schülers zu tun. Und gerade weil, und da gebe ich auch Manfred Spitzer recht, weil tatsächlich sehr viele Gefahren lauern auch, wenn es einen unkontrollierten, unbegleiteten Zugang und Umgang mit diesen Medien gibt, mit Smartphones, mit Handy, mit Internet. Deswegen haben wir eine Verantwortung gegenüber, das zu optimieren. Deswegen muss das auch in Schule integriert werden, wenn das zu Hause nicht immer stattfinden kann. Aber da, das habe ich dann auch immer im Unterricht implementiert. Einfach, ich hatte in Berlin dann auch so die erste Grundschul-Tablet-Klasse. Und dann eben zu schauen, an welchen Stellen macht es Sinn. Und das, was du gerade sagtest, diese Karikatur mit den verschiedenen Tieren und dem Lehrerpult, da bietet Digitalisierung natürlich auch eine große Chance, nämlich viel bindifferenzierter, viel mehr an dem Bedürfnis einzelnen Kindes arbeiten zu können. Weil es ist als Lehrer wahnsinnig schwierig, allen 25 Kindern in der Klasse gerecht zu werden. Ne? Die einen sind überfordert, die anderen unterfordert. Deswegen ist das auch eine Hilfestellung für Lehrer. Also Lehrer werden nicht ersetzt, aber es ist eine gute Hilfestellung. Und auch da merke ich aber wieder, und da habe ich in den Kollegen immer wieder die Angst, auch der Kollegen und Kolleginnen gemerkt, eben diese neue Ebene einzugehen, also sich auf eine Ebene einzulassen, wohl wissend, dass die Schüler teilweise mehr wissen als ich über das Thema. Ja, also das heißt, ja. Viele sagen noch nicht, ich mache das nicht mit Facebook oder mit digitalen Medien. Das da kenne ich mich selbst nicht aus. Oder wenn das mit Smartphone, wenn eine Technik funktioniert, die fühlen sich unwohl, weil sie in der ganzen Lehrerlaufbahn immer alles im Griff hatten. Ne? Die Kontrolle der Klassenraum gehört mir und plötzlich müssen sie sich öffnen und haben da ein bisschen Angst vor Kontrollverlust, dass etwas nicht funktioniert. Und diese Angst muss man auch ernst nehmen, aber dann wirklich zu schauen, was für Chancen bietet es auch, das Lernen dann zu erleichtern, weil es geht nur mit einem guten Mix aus. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von Lesen, von Büchern, von Handschrift, ja, das ist wichtig, aber wir dürfen uns den neuen Möglichkeiten nicht verschließen und so wird Lernen zukünftig auch stattfinden, das ist klar.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, du hast so viele Dinge rausgehauen, die ja geil waren oder wo man sich nochmal so viel rausziehen kann. Zum Beispiel, ich sehe, dass der Lehrer auch mal ein Stück zurücktreten muss. Ich kenne das Bild aus dem Asiatischen. Im asiatischen Raum, ich meine in Japan, ist das Wort Lehrer gezeichnet in dieser Bildschrift mit einem Tor, durch das man durchgehen kann. Weil für den Asiaten oder den Japaner in dem Fall klar ist, wenn ich ein Ziel erreicht habe, ist es immer nochmal der Start von etwas Neuem. Und dementsprechend hat der Lehrer, ist nur ein Lernbegleiter, wie du es eben genannt hast. Super schön. Genauso, dass Digitalisierung auch nicht das Wunderheilmittel ist der Schulen. Jetzt, wenn man bedenkt, ich war vor kurzem in Italien, in Südtirol, und dort gibt es auch ein Gymnasium, was das voll umgestellt hat auf alles digital, was jetzt aber in der unterm Strich nur dazu geführt hat, dass Eltern online abchecken, welche Noten ihre Kinder haben, wann die nächsten Prüfungen anstehen und dann nochmal Druck von oben walten lassen, so nach dem Motto, du hast doch schon seit 3 Tagen gesehen, dass du für diese Arbeit, für diese Überprüfung lernen musst. Warum ist denn jetzt hier die Note so? Vielleicht all das wird dann in Digitalisierung ausgelebt.
Ich denke, also das
im Großen und Ganzen, ja.
Das ist keine Digitalisierung. Das ist tatsächlich, wie ich eben sagte, dass dann einfach nur das bestehende Schulsystem digitalisiert wird und dann keinen Mehrwert bietet. Immer in erster Linie ist immer noch echte Realerfahrung, das ist immer überall zu stellen. Trotzdem, wenn es dann um Materialien geht, bieten neue Medien oftmals einen größeren Mehrwert als Bücher. Ja, erstens, weil sie viel, viel aktueller sind. Wenn ich jetzt sehe, im Politikunterricht, ich komme mit einem Buch, das 10 Jahre alt ist, an, da nehmen die Schüler mich doch nicht ernst. Ja, die wissen, innerhalb von Millisekunden haben sie neue Daten abgefragt. Ja, und die Art der Visualisierung, was auch möglich ist mit neuen Medien, das ist wahnsinnig spannend. Aber es ist nur ein Tool. Ich muss mir als Lehrer immer genau überlegen, an welcher Stelle macht ein Buch Sinn, an welcher Stelle macht ein Tablet Sinn. Trotzdem reale Emotionen, reales Empfinden ist immer mehr wert, auch im Gehirn als Lernprozess, als wenn ich irgendwo was wische oder was eintippe.
Sehe ich ganz genauso. Ich denke, übergeordnet können wir dazu auch festhalten, dass hier, wie bei vielen Dingen im Leben, einfach keine Shortcuts möglich sind. Wenn ich jetzt als Beispiel eine Schule habe, die Probleme hat oder wo es hinten und vorne richtig läuft, auch vielleicht im Lernverhalten dann der Kinder, der Eltern, dann kann ich eben nicht an einer oder zwei Stellschrauben drehen und dann ändert sich alles, sondern ich muss da vielleicht mal das größere Bild, the bigger picture sehen und dann eben nochmal gucken, mich auf das Wesentliche besinnen, ja, wie die Dinge dann Sinn machen. Jürgen, jetzt haben wir schon so viel geredet und uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Ich würde gerne noch Stunden länger mit dir reden. Lass uns aber bitte auf eine Sache noch eingehen, die mich brennend interessiert. Jetzt du als Experte, als jemand, der schon über Jahrzehnte quasi jetzt in diesem System arbeitet, alle Seiten kennengelernt hat. Wie würde denn für dich jetzt in einer fairen Welt die Schule von morgen aussehen? Von mir aus Architektur bis Lehrplan bis Umgang mit zwischen Lehrern und Kindern. Deine Traumvorstellung.
Ja, da kann ich ja viele Dinge von dem zusammenfassen, worüber wir schon mal gesprochen haben. Also die Architektur ist einladend, ist offen. Es gibt keine Fächer mehr, sondern es wird in Herausforderungen gearbeitet, in Projekten gearbeitet. Die Lehrerrolle hat sich geändert, sie werden zu Lernbegleitern. Die Materialien werden besser. Es wird also Digitalisierung wird das Lernen unterstützen, nicht ersetzen. Also es wird nicht der Lehrer ersetzt. Lehrerpersönlichkeit immer noch ganz, ganz wichtig. Es gibt freies Lernen, das sich an den Interessen der Kinder orientiert. natürlich ist es immer leicht gesagt, es gibt einen gewissen Bildungskanon, der erfüllt werden muss. Die Kinder müssen lesen, schreiben, rechnen lernen. Und sie müssen sich auch mit Lernstoff auseinandersetzen, den sie vielleicht nicht so spannend finden. Das ist einfach so, das wird in der Welt, im Leben immer so sein, auch im Job später, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, wo man sich mal durcharbeiten muss. Aber dann soll das im Vordergrund stehen, diese Kompetenzen, Strategien zu entwickeln. Also wenn ich zum Beispiel an meinen Lateinunterricht zurückdenke, ich habe keine Verwendung mehr für meinen Lateinunterricht in meinem jetzigen Leben. Trotzdem kann ich Strategien entwickeln, erinnern, wie ich mich da durchgekämpft habe, welche Erfolgserlebnisse ich daraus gezogen habe, was es mit mir gemacht hat. Und dass solche Themen dann einfach noch mehr in den Fokus gerückt werden, nämlich Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Und Persönlichkeitsentwicklung ist Lernen am Leben orientiert, Lernen glücklich zu sein. Deswegen finde ich auch das Schulfach Glück ganz wunderbar. Es gibt es an einigen Schulen. Also was brauchst du, um glücklich zu sein? Und das können viele Ansätze sein aus der Philosophie, aus der Pädagogik, aus der Wissenschaft. Und das ist natürlich erstmal so ein großes Ziel. Da müssen wir dann einfach nochmal im Detail drüber sprechen, dass jedes Kind erstmal angstfrei, wertgeschätzt, seine eigenen vollen Potenziale leben kann. Und das zu ermitteln, sie da zu begleiten, sie auch frei zu machen von diesen negativen Glaubenssätzen, die uns geprägt haben in vielen Bereichen, wenn man es lernen denken, sondern natürliche Neugierde zu nutzen. Und dazu gehört einfach ja dieser Ruck, der durch die Gesellschaft geht, die Bereitschaft auch was zu verändern. Lernen muss wieder Spaß machen, Lernen kann Spaß machen. Und da gibt es eben genau diese Stellschrauben: Architektur, Inhalte, Lehrerausbildung, Struktur des Lernens. Bewertungssysteme können wir nachdenken. Natürlich muss es auch Bewertungen geben, aber da ein kleines Beispiel, als jetzt gefordert wurde, dass der NC für Medizinstudiengänge aufgelockert wird und da andere Kompetenzen auch eine Rolle spielen bei der Studienplatzvergabe, nämlich ob ich vorher zum Beispiel als Sanitäter gearbeitet habe, ob ich in diesem Bereich, also einfach andere Bereiche, die nicht an einem Notenschnitt orientiert sind, dass die auch mit einfließen und dass dann der Lehrerverband reflexartig aufgeschrien hat, oh nein, das kann man doch nicht machen, dadurch wird das Abitur ja abgewertet. Ja, das ist auch gut so. Das ist doch genau der richtige Weg. Ja, das ist doch gut so, dass es eben nicht nur an diesem Schnitt hängt, weil das wird einfach der Persönlichkeit des Kindes nicht gerecht und das müssen Kinder auch verstehen, dass sie viel mehr sind als dieser Notenschnitt und das Thema Schule ist so zentral in den Familien, in der Kommunikation platziert, dass man einfach mal ein bisschen durchlüften muss.
Absolut, dem kann ich mich 1:1 anschließen, lieber Jürgen. Da war eben ja jetzt schon knapp eine Stunde rumhaben. Die Frage an dich, wenn unsere Zuhörer, mit dir jetzt Kontakt aufnehmen wollen, mehr über deine Akademie oder dich als Person erfahren möchten, welche Möglichkeiten bietest du diesen denn?
Über Facebook findet man mich, Jürgen Möller, Bildungsaktivist, unter www.jürgenmöller.com. Da findet man Kontaktdaten und alles über mich, über meine Angebote.
Perfekt. Ich werde all diese Dinge auch zusammentragen und dann in die Shownotes hauen, damit eben jeder, der da zugehört hat, auch direkt möglichst einfach den Weg findet. Ja, lieber Jürgen, dann hätte ich jetzt noch zum Schluss eine Frage an dich. Eine offene Frage, wenn man so will. Hast du selbst jetzt mit all dem, was du erlebt hast, mit all dem, was du tust, ein Abschlussplädoyer für die Zuhörer, für die Menschen da draußen? Irgendeine Weisheit, irgendwas, was du gern noch mitteilen wollen würdest?
Ich glaube, viele von den Botschaften, auch gerade die letzte, bin ich schon losgeworden. Mir ist immer wichtig, um das Gespräch abzurunden, sich seine eigene Lernerpersönlichkeit bewusst zu machen, schauen, was hat einen negativ geprägt und wie kann ich das durchbrechen, damit eben tatsächlich beim Lernen die Persönlichkeit im Vordergrund steht, es darum geht, stark zu sein, auch die eine Sache für sich zu finden, in der man gut ist. Also ich glaube einfach, dass man im Leben eigentlich nur eine Sache braucht, in der man überdurchschnittlich gut ist, für die man sich überdurchschnittlich interessiert und da zu investieren, zu schauen, wie kann ich mich da fortbilden, wie kann ich in diesen Bereich tiefer reingehen. Das gilt sowohl für die Kinder als auch für uns Erwachsenen.
Sehr schön. Super schöne Worte zum Schluss. Dann haben wir es auch geschafft, sag ich mal, vielen lieben Dank, lieber Jürgen, ja, für deine Zeit, dein Engagement, dein Know-how und deine Insights aus, ja, deiner Arbeit, aus all dieser Zeit im Bildungssystem. Mir hat super gefallen, hat super viel Spaß gemacht. Wenn dir als Zuhörer diese Folge gefallen hat, dieses Interview, lass eine gute Bewertung da, lass ein Abo da. All das hilft uns natürlich, ja, den Gedanken zu spreaden und mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank nochmal, lieber Jürgen. Und damit sind wir durch. Das war's. Ich sag tschüss. Gerne. Macht's gut.
Tschüss.